Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der sogenannte Islamische Staat hat den Anschlag in London für sich beansprucht. Der Attentäter sei ein Soldat des IS gewesen, teilte die Terrormiliz im Internet mit. Nach Angaben der Ermittler handelt es sich um einen der Polizei bekannten Briten. Er soll Einzeltäter gewesen sein. Der Mann hatte gestern in der Nähe des Parlaments 3 Menschen getötet, bevor er erschossen wurde.
Am Nachmittag fahren wieder Busse über die Westminsterbrücke. Touristen posieren fürs Foto. Fast wirkt alles wieder normal in London. Die Stadt trotz dem Terror. Die Premierministerin hatte am Morgen die Tonlage vorgegeben. Heute treffen wir uns hier, wie wir es immer getan haben und in Zukunft auch tun werden. Unsere Botschaft ist einfach, wir fürchten uns nicht.
We are not afraid.
Millimeter um Millimeter Spurensuche rund um den Palast von Westminster. Gab es Hintermänner oder Mitwisser? Details werden über den Täter bekannt. Polizisten erschossen ihn, als er versuchte, das Parlament zu erreichen. Ein 52-Jähriger in Großbritannien geboren, vor Jahren aktenkundig im Zusammenhang mit Geheimdienstrecherchen über gewalttätigen Extremismus. Kriminell auffällig, unter anderem wegen Körperverletzung, aber auf keiner neuen Gefährderliste. Am Nachmittag reklamiert der sogenannte Islamische Staat die Tat für sich. Es ist immer noch unsere Annahme, dass er alleine handelte und dass er vom internationalen Terrorismus inspiriert war. Und doch gibt es Hausdurchsuchungen in Birmingham und London, hunderte Beamte im Einsatz. Am Ende der Nacht meldet die Polizei 8 Festnahmen. Über den Bordstein der Westminsterbrücke war der Attentäter gestern mit seinem Wagen gerast und hatte Passanten mit sich gerissen. 3 Menschen tötet er, über 40 werden verletzt, auch eine Deutsche. Der Opfergedenken, das wollen sie heute Abend hier auf dem Trafalgar Square in London aber vor allem auch eins deutlich machen. Die Briten lassen sich auch durch Terror nicht aus ihrer sprichwörtlichen Ruhe bringen. Keep calm and carry on. Ruhig bleiben und weitermachen.
In Belgien hat die Polizei möglicherweise einen weiteren Anschlag verhindert. In Antwerpen wurde ein Mann festgenommen, der mit seinem Auto durch die Innenstadt gerast war. Sicherheitskräfte hatten das Fahrzeug nach einer Verfolgungsjagd gestoppt. Im Inneren entdeckten sie Messer und ein Gewehr. Bei dem Fahrer handelt es sich nach Angaben der belgischen Staatsanwaltschaft um einen 39-jährigen Franzosen nordafrikanischer Abstammung. Medienberichten zufolge soll er unter Alkoholeinfluss gestanden und Drogen bei sich gehabt haben. Außenminister Gabriel hat heute in Athen Gespräche mit seinem griechischen Kollegen Kotsias zur Schuldenkrise und zum Umgang mit Flüchtlingen in der EU geführt. Griechenland befürchtet, dass die diplomatische Krise mit der Türkei dazu führen könnte, dass künftig wieder mehr Flüchtlinge aus dem Nachbarland kommen. Kotsias fordert von den anderen EU-Ländern stärkere Unterstützung.
Das Museum für zeitgenössische Kunst, heute ein Treffpunkt mit Symbolcharakter. Mitten in Athen, genauso wie sich Griechenland im Zentrum aller europäischen Krisen befindet. So sieht es der deutsche Außenminister. Flüchtlings- und Schuldenkrise und die Spannungen mit der Türkei. Probleme, die nur gemeinsam von einem starken Europa gelöst werden können. Da sind sich beide Politiker einig. Mit Blick auf die griechischen Schulden zeigt sich Gabriel optimistisch. Die Verhandlungen zwischen Griechenland und den Gläubigern sollen noch im April abgeschlossen sein. Und er ermutigt zu neuen Investitionen in die griechische Wirtschaft.
Für mich ist deshalb völlig klar, dass die Zeit, in der man darüber geredet hat, ob beispielsweise Griechenland zur Eurozone gehören soll oder nicht, endgültig der Vergangenheit angehören muss. Das ist auch so und das auch gut so. Europa wird nicht stärker, indem man sich amputiert.
Im Konflikt mit der Türkei wollen beide Minister die Gespräche nicht abreißen lassen. In den letzten Tagen waren vermehrt Flüchtlinge auf den griechischen Inseln angekommen. Dazu heißt es, bestehende Vereinbarungen wie das Flüchtlingsabkommen seien auch im Interesse der Türkei. Ich habe keine Angst vor einer neuen Flüchtlingswelle. Ich fühle mich nicht bedroht, denn wenn jemand versucht, damit zu drohen, verliert er seinen Verhandlungshebel.
Dass Flüchtlinge aus Deutschland zurück nach Griechenland geschickt werden, das ist laut Gabriel derzeit kein Thema. Für die Griechen eine wichtige Aussage. Denn 62.000 Flüchtlinge sitzen noch immer hier fest. Auch deshalb, weil manche EU-Staaten ihre Aufnahmezusage noch immer nicht eingehalten haben.
Der neue Armuts- und Reichtumsbericht der Regierung sorgt in der Koalition weiter für Streit. Das zuständige SPD-geführte Arbeitsministerium bestätigte zwar, sich nach monatelangen Verzögerungen mit dem Kanzleramt auf eine Fassung geeinigt zu haben, bei der Bewertung aber scheint es weiter Unterschiede zu geben. Ministerin Nahles warnte heute, die zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich könne das Vertrauen in die Demokratie untergraben.
Noch ist der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung nicht veröffentlicht. Noch stimmen alle Ministerien die Endfassung ab. Da tritt die Sozialministerin heute überraschend vor die Presse und informiert über die Bestandsaufnahme. So besäßen 10% Reiche mehr als die Hälfte aller Vermögen. Dagegen kämen die 50% weniger wohlhabenden Deutschen auf nur 1% der Vermögen.
Bei 2/3 derer mit hohen Vermögen basiert ihr Reichtum maßgeblich auf Erbschaften oder Schenkungen. Je weniger aber Reichtum mit eigener Leistung zu tun hat, umso mehr stellt sich die Frage nach Gerechtigkeit.
Nahles hat auch den Zusammenhang von Wohlstand und Wahlverhalten erforschen lassen. Ergebnis: Wohlhabende gehen deutlich häufiger zur Wahl. Dagegen steigt der Anteil der ärmeren Nichtwähler seit Jahrzehnten.
Es ist eben offensichtlich so, dass ein großer Teil der Bevölkerung im unteren Einkommensbereich sich nicht so vertreten fühlt.
Doch genau über diesen Punkt streitet die Koalition. Er ist im Entwurf für den Armuts- und Reichtumsbericht nicht enthalten. Das Kanzleramt hat sich durchgesetzt. Danach ging Nahles mit ihrer Sicht an die Öffentlichkeit. Die Union ist verärgert.
Ich finde es schade, wenn Frau Nahles jetzt aus diesem gemeinsamen Bericht der Bundesregierung ein Wahlkampfthema macht. Ich finde, wir Politiker sind eher der Verantwortung zu sagen, was sind die richtigen Konsequenzen aus diesem Bericht.
Der Streit um den Armuts- und Reichtumsbericht ist entbrannt, bevor er auch nur offiziell vorgestellt wurde. Schon jetzt ziehen Union und SPD ganz unterschiedliche Schlüsse daraus. Die Union will Familien auch steuerlich entlasten, die SPD stärker Alleinerziehende unterstützen und wohlhabende Erben stärker besteuern.
Millionen Minijobber bekommen keine gesetzlich garantierten Leistungen ihres Arbeitgebers. Laut Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung hat jeder Zweite keinen bezahlten Urlaub. Die Studie zeigt auch, 70% bekommen bei Krankheit keine Lohnfortzahlung, 40% keine für Feiertage. Auch Mutterschutzlohn wird oft nicht gezahlt. Der Auftraggeber der Studie, NRW-Arbeitsminister Schmelzer, sagte, viele Arbeitgeber behandelten Minijobber als Arbeitnehmer zweiter Klasse. Die Suche nach einem Atommüllendlager soll jetzt in ganz Deutschland fortgesetzt werden. Der Bundestag hat heute das Gesetz dazu verabschiedet. Nur die Linkspartei stimmte dagegen. Bis 2031 soll ein Standort gefunden sein. Ab 2050 soll die Einlagerung beginnen. Es geht um 30.000 Kubikmeter hochradioaktiven Atommüll.
Hier in Baden-Württemberg oder vielleicht in Thüringen? Oder doch in Niedersachsen, wo jahrelang Kastoren hin und her gefahren wurden. Wohin mit dem hochradioaktiven Müll? Die Frage ist wieder komplett offen. Jedes Bundesland, jeder Standort kommt grundsätzlich in Frage. So steht es jetzt im Gesetz. Bis 2031 soll der Standort für ein Endlager in Deutschland feststehen.
Hochradioaktive Abfälle aus den Atomkraftwerken müssen für 1 Million Jahre sicher von der Umwelt ferngehalten werden. Diese Zahlen zeigen noch einmal überdeutlich, welch ein Irrweg die Nutzung der Atomenergie gewesen ist.
Das lässt sich aber nicht mehr zurückdrehen. Jetzt soll der Müll sicher unter die Erde gebracht werden. Salz, Ton und eventuell auch Granit gelten als geeignete Gesteine. Den neuen Suchkompromiss tragen auch die Grünen und ihr Ministerpräsident mit.
Die Suche erfolgt anhand gesetzlich festgelegter Kriterien. Entscheidend ist die Geologie und nicht die politische Geografie.
Die politische Geografie hatte jahrzehntelang für den Salzstock Gorleben gesprochen. Weil mit dem Gesetz eine neue Debatte um Gorleben droht, stimmt die Linke dagegen.
Statt hier im Bundestag politisch einen klaren Schlussstrich unter Gorleben zu ziehen, wird der Streit um Gorleben erneut in das Verfahren zur Endlagersuche verschoben.
Streit ist das Stichwort, denn der ist programmiert bei der jetzt beginnenden Suche, weil niemand ein Endlager in seiner Nähe haben möchte.
Die Deutsche Bahn sieht sich wieder auf der Erfolgsspur. 2016 habe das Unternehmen einen Fahrgastrekord verbucht sowie einen Nettogewinn von 716 Millionen Euro erzielt, teilte der neue Konzernchef Lutz mit. Die Bemühungen um mehr Qualität und Pünktlichkeit zeigten Wirkung. Vom Fahrgastverband hieß es, die Richtung stimme, man sei aber noch nicht am Ziel. Nach Bahnangaben hatte 2016 noch jeder fünfte Fernzug Verspätung. In Danzig ist heute das Museum des Zweiten Weltkrieges eröffnet worden, nach langem Streit mit der nationalkonservativen Regierung. Sie fordert, das Konzept zu ändern und so wörtlich die polnische Wahrheit darzustellen. Kritiker sprechen vom Versuch, Geschichte umzuschreiben. Das Konzept hatte die liberale Vorgängerregierung beschlossen.
Eine Warschauer Wohnung bei Kriegsende, die Stadt komplett zerstört von den Deutschen. Diese Löffel wurden in Auschwitz gefunden, Zeugnisse des Massenmords an den Juden. Das neue Museum, international hochgelobt, im eigenen Land umstritten, zeigt vor allem das Grauen des Zweiten Weltkriegs in all seinen Facetten. Eigentlich ein Antikriegsmuseum, freut sich der Museumsdirektor. Er ist erleichtert über die Eröffnung, denn die war alles andere als sicher. Noch vor einem Jahr hätte ich nicht geglaubt, dass es überhaupt dazu kommt. Aber wir haben das Ende abwehren können, wir haben es geschafft. Ginge es nach der nationalkonservativen Regierung, gäbe es das Museum so nicht. Es sei zu wenig patriotisch, die polnische Opferbereitschaft käme zu kurz, heißt es. So plante die Regierung eine Fusion mit einem anderen Museum, mit neuer Leitung und wohl einer Erinnerungskultur, die den Nationalkonservativen gefällt. Doch der Plan scheiterte vorerst. Der Kulturminister jedenfalls ist zur Eröffnung nicht erschienen, wie vorher schon angekündigt. Die Ausstellung lebt von den Erinnerungsstücken privater Spender. Andrzej Stacheckis Vater ist 1939 von den Deutschen erschossen worden. Die letzten Briefe gehören in diese Ausstellung und zwar so, wie sie ist, findet der Sohn. Ich möchte nicht, dass Politiker wie Jarosław Kaczynski im Leben meines Vaters herumwühlen. Doch die Zukunft des Museums ist ungewiss, denn schon bald entscheidet ein Gericht erneut über die Fusionspläne der Regierung. Und schon jetzt ist klar, es fehlt Geld, das Museumsbudget reicht nicht.
Leipzig steht in den folgenden Tagen wieder ganz im Zeichen der Literatur. 2500 Aussteller aus mehr als 40 Ländern präsentieren ihre Neuheiten auf der Buchmesse. Seit heute ist die Schau für Besucher geöffnet. Gastland ist Litauen. Zum Auftakt wurden die Buchpreise in den drei Sparten Belletristik, Sachbuch und Übersetzung verliehen.
Es ist der erste große Höhepunkt der Preis der Leipziger Buchmesse, Kategorie Belletristik.
Natascha Wodin, Sie kam aus Mariupol. Herzlichen Glückwunsch.
Natascha Wodin erzählt die Geschichte ihrer ukrainischen Mutter, die als Zwangsarbeiterin von den Nazis nach Leipzig verschleppt wurde und sich 12 Jahre später das Leben nahm.
Ich möchte, dass möglichst viele Leute erfahren, was damals passiert ist, was das für ein Ausmaß hatte, diese Zwangsarbeit. Enorm. Es gab 30.000 Zwangsarbeiterlager in Deutschland und Millionen von Zwangsarbeitern, die wirklich wie die Arbeitstiere benutzt wurden als Produktionsmittel.
Als bestes Sachbuch wurde die Biografie der Kaiserin Maria Theresia von Barbara Stolberg-Rielinger prämiert. Auch die beste Übersetzung kam dieses Jahr von einer Frau, Eva Lüdigong, mit dem chinesischen Klassiker Die Reise in den Westen. Gleich der erste Tag begann mit großem Publikumsandrang und erstmalig mit Sicherheitskontrollen am Eingang. Die Buchmesse wächst weiter, vor allem im Bereich der Self-Publisher, der Eigenverleger, der seit 5 Jahren gefördert wird.
Ich glaube, die Öffnung des Buchmarktes zum Publikum hin wird durch das Self-Publishing sehr gut widergespiegelt. Und es ist bei uns ein selbstständiger Bereich, der die Messe mitbestimmt in der Zukunft.
Bis Sonntag werden rund 260.000 Besucher auf der Messe und in der Stadt beim Lesefestival Leipzig liest erwartet.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 24. März.
Eine Hochdruckzone dehnt sich zu uns aus. Sie bringt dem Norden viel Sonne. Auch im restlichen Land wird es freundlicher. Heute Nacht klart es im Norden auf. Örtlich bildet sich Nebel. Weiter südlich, neben klarem Himmel, dichte Wolkenfelder. Morgen im Norden nach Nebelauflösung sonnig, sonst Sonne und Wolken. Es wird aber immer freundlicher. In der Nacht +7 bis -2 Grad. Morgen 7 Grad im Thüringer Wald, 19 am Oberrhein. Am Samstag meist sonnig, im Norden, im Nordosten und an den Alpen auch wolkig. Sonntag Sonne und Wolken, im Südosten etwas Regen. Montag meist sonnig, im Osten und Südosten mitunter wolkig.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr zeigt Karin Mioska, wie die Londoner der Opfer des Anschlages gedenken und den Schock verarbeiten. Außerdem eine Reportage aus der Freiburger Justizvollzugsanstalt, die wie viele in Deutschland völlig überfüllt ist.
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.